Und so steigen wir ein in die Predigt. Heute Teil 3 unserer Reihe über die Gleichnisse Jesu. Virtuell, aber Realität. Virtuell, aber Realität. Die Gleichnisse Jesu. Heute Teil 3. In jeder Sprache gibt es schöne und nette Dinge und Ausdrücke, und negative Dinge, Kraftwörter, Flüche und, und. Es gibt keine Sprache, die da wirklich eine Ausnahme macht. Manche dieser negativen Begriffe haben ihren Hintergrund sogar in der Bibel. Zum Beispiel der Begriff Judas oder der Vorwurf, du Judas. Es gehört mit zum Heftigsten, was man jemand sagen kann, denn dadurch macht man deutlich, der andere ist nicht vertrauenswürdig, ein Verräter, man kann nicht auf ihn bauen, er guckt letztlich nur nach sich selbst und, Judas. Wie kommt es jetzt dazu, dass ein Mensch so wird? Wie werden Menschen zum Judas? Warum werden Menschen zum Verräter, indem sie plötzlich nur noch ihre eigenen Dinge vertreten? Und die Ideale, die sich nach vorne vertreten, gar nicht die Ideale sind, sondern sie in Wahrheit ganz andere eigene Zielsetzungen verfolgen. Warum werden Menschen zum Judas? Warum betrügen sie? Warum hintergehen sie? Und. Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und bekommen eine Antwort von Jesus selbst in einem seiner Gleichnisse. Wir bekommen heute einen recht tiefen Einblick in den menschlichen Charakter, in die Seele und auch in die Abgründe, die vorhanden sind. Warum werden Menschen zum Judas? Ja, ich möchte das Gleichnis einfach nochmal mit euch lesen. Wir haben letztes Mal schon einiges von dem Gleichnis gehört. Das ist das Gleichnis vom Sämann oder vom vierfachen Ackerfeld. Wir haben letztes Mal den ersten Teil behandelt in der Predigt. Heute gehen wir weiter zum zweiten Teil. Dort heißt es, am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Seeufer. Es kamen so viele Menschen zusammen, dass er in ein Boot steigen und darin Platz nehmen musste. Die Menge blieb am Ufer stehen. Und er sagte ihnen vieles in Form von Gleichnissen. Man kann auch sagen Beispielgeschichten oder hochtrabender in Form einer Parabel. Er sagte, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen, als er die Körner, ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Ist etwas, was beim Ausstreuen vom Saat, beim Sähvorgang geschehen kann. Weiter heißt es dann, andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Diese Körner gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Auch das kann passieren beim Sähvorgang bei der Aussaat. Heutzutage mit den modernen Sämaschinen nicht mehr unbedingt, aber damals war das eben so, wenn man von Hand gesät hat, von Hand gestreut hat und da fiel auch immer etwas daneben, neben den Acker, vor allem am Rand. Dann sagt er, wieder andere Körner fielen in das Dorngestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Und an der Stelle machen wir jetzt heute weiter. Alles andere haben wir letztes Mal in der Predigt, letzten Sonntag behandelt. Hier steigen wir jetzt weiter ein. Wieder andere Körner fielen in das Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Wir haben letztes Mal gehört, dass Jesus hier ein Bild, ein Gleichnis verwendet vom Saatvorgang, um damit zu verdeutlichen, wie seine Botschaft, das Reich Gottes in der Welt verbreitet wird und was dabei geschehen kann. Welche Resultate dabei herauskommen können. Das haben wir dann auch hier gleich in Vers 22 in der Erklärung zu diesem Vers. Also Jesus erklärt dann weiter hinten, was er mit der Gleichnisbotschaft meinte. Er erklärt es speziell seinen Jüngern. Also zunächst, wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Dann die Erklärung. Wieder bei anderen Menschen ist es so wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Jesus hat also Menschen im Blick, die die Botschaft Jesu hören und auch annehmen, weil sie sie gut finden, aber sie entfaltet keine Wirkung bei ihnen. Weil alle anderen Dinge, die Alltagsdinge, viel, viel größere, höhere Priorität haben. Für das geistliche Leben, die Beziehung mit Jesus, Glaube, Gemeinde und, ist kein Raum. Die Alltagsdinge ersticken die Botschaft, das Wort Gottes, genauso wie ein Same, der ins Dornengestrüpp fällt, erstickt wird, weil er von den Dornen, von den Hecken und Büschen überwuchert wird. Alltagssorgen, Geldgier haben also doch eine verheerende Wirkung, wenn es sein muss. Streben nach Reichtum und. Was bedeutet das jetzt praktisch im Klartext? Wie sieht das im normalen Leben aus? Ist ja immer noch ein Gleichnis und so ein bisschen theoretisch. Und hier sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das direkt in der Bibel beobachten können. Also wir haben hier das Lehrbuchbeispiel für innerbiblische Auslegung. Und zwar zeigt sich das beim Apostel Judas. Ist ja unser Thema. Warum werden Menschen zum Judas? Über Judas erfahren wir einige Dinge, unter anderem Folgendes. Hier heißt es im Johannesevangelium, er, Judas, sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Judas war also der Kassenwart der Jünger. Jesus und seine Jünger hatten eine Kasse, denn sie mussten ja auch essen und sich kleiden und. Verantwortlich dafür war Judas. Und hier geht es jetzt vom Zusammenhang her darum, dass er sich beschwert, weil seiner Meinung nach hier Geld verschwendet wird. Und er sagt, das hätte man doch auch den Armen geben können. Diese Verschwendung geht von der Frau aus, die Jesus salbt. Und er sagt, das hätte man auch den Armen geben können und nicht alles für so ein teures Öl ausgeben. Was hätte man mit dem Geld Vernünftiges machen können? Also auf den ersten Blick hat er eine gute Motivation. Es geht ihm um die Armen. Aber in Wahrheit geht es ihm um seinen eigenen Vorteil. Er griff oft zur eigenen Verwendung in die Kasse hinein. Judas war ein Dieb. Er war ein Verräter. Warum? Weil die Sache mit dem Geld, wie wir es gerade im Gleichnis gehört haben, bei ihm alles überwucherte. Seine Geldgier war letztlich sein Antrieb, seine Motivation. Er gab vor, ein Jünger Jesu zu sein, Jesus folgen zu wollen, die Maßstäbe von Jesus und seine Ideale zu vertreten. Aber das stimmte nicht. In Wahrheit war er darauf aus, für sich selber Gewinn und Geld zu machen. Und so können wir bei Judas ganz direkt, ganz konkret an einem Lebensbeispiel sehen, was Jesus meint, wenn er hier im Gleichnis sagt, wieder bei anderen Menschen ist das wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Ja, Judas, die Botschaft Jesu, die Ideale Jesu, das geistliche Leben, die Beziehung mit ihm wurden erstickt. Und später wurde er zum Verräter, hat Jesus verraten für 30 Silberstücke. Aber in seinem Inneren hat dieser Verrat schon viel, viel früher stattgefunden. Zum Beispiel hier jetzt schon an dieser Stelle. Das ist das Judas-Prinzip. Das Judas-Prinzip. Man verfolgt in Wahrheit ganz andere Ziele und Ideale, als man nach außen hin sagt, welche man verfolgen würde. Das Judas-Prinzip. Wie ist das jetzt so bei uns mit diesen Alltagssorgen? Stimmt bei uns der Fokus? Hat die Sache mit Jesus in unserem Leben Raum? Haben wir Zeit dafür? Kann der Same, den er in unser Herz legen möchte, aufgehen? Wie sieht das aus? Im 1. Timotheus-Sprich heißt es, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Aber hier geht es nicht nur um Geldgier, sondern auch um allgemein ganz normale Alltagsdinge. Das hat Jesus ja gerade auch erwähnt. Die Sorgen des Alltags, das Streben nach Reichtum, überwuchern alles und ersticken die Sache mit Jesus und dem Glauben. Sie lassen keinen Raum dafür. Wie soll man also mit unserem Alltag umgehen? Denn ohne Alltag läuft unser Leben ja nicht ab, ne? Also das meiste in unserem Leben ist Alltag. Worauf kommt es also an? Was ist Jesus wichtig? Das beschreibt er im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, in den Versen 31 und 33. Dort sagt er, also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Er sagt dann noch, damit sind die Leute komplett beschäftigt, die Gott nicht kennen. Bei denen, die Gott kennen, soll es anders sein. Das haben wir dann hier in Vers 33. Dort heißt es, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Hier müssen wir jetzt genau hingucken und die Verse richtig ins Verhältnis zueinander setzen. Jesus sagt hier in Vers 33 nicht, sorgt euch nur um das Reich Gottes. Also sorgt euch nur um Jesus, den Glauben und solche Dinge. Das sagt er nicht. Er sagt, sorgt euch zuerst darum. Damit setzt er voraus, dass auch noch andere Dinge da sind, die erledigt werden wollen, die Zeit und Kraft brauchen. Die aber sollen erst an zweiter Stelle kommen. Und damit meint Jesus die Alltagsdinge. Es geht also um eine Priorisierung. Jesus möchte nicht, dass die Alltagsdinge kompletter Lebenssinn und Lebensinhalt von uns sind, sondern dass es da noch mehr gibt. Er sagt aber nicht, lasst die Alltagsdinge und das Ganze liegen, kümmert euch nur um meine Sachen. Das wäre ein Fehler. Wir sollen also nicht als fromme Aussteiger einfach so ins Blaue hinein leben. Das wird auch an anderen Stellen immer wieder deutlich, zum Beispiel hier im Thessalonicher Brief. Dort heißt es, lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemand zur Last fällt. An einer anderen Stelle sagt er, verdient euer eigenes Geld, habt ein geregeltes Leben und, und. Immer wenn man seine Alltagsdinge nicht selber regelt, das einfach schleifen lässt und kümmere ich mich nicht drum und, fällt man irgendwann damit jemand anders zur Last, weil sich dann jemand anders drum kümmern muss. Jemand anders muss es machen. Und wenn es in der letzten Konsequenz dann der Staat und das Sozialsystem ist. Wir sollen unsere eigenen Sachen verdienen, unsere Alltagsdinge regeln, ein ordentliches Leben führen, unser eigenes Geld verdienen und. Das ist enorm wichtig, kommt in der Bibel immer wieder vor. Auch Jesus selbst und seine Jünger hatten eine Kasse. Ist auch gut, wenn wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Sie hatten eine Kasse. Auch sie mussten essen und sich kleiden. Aber die Alltagsdinge sollen nicht zum Selbstzweck werden. Sie dürfen nicht zu dem werden, was das Leben komplett bestimmt und ausmacht. Das wäre sonst ein bisschen wenig. Wir sollen arbeiten, um leben zu können, nicht leben, um zu arbeiten. Wir sollen einkaufen, shoppen gehen, um die Dinge zu haben, die wir fürs Leben brauchen. Wir sollen aber nicht leben, um shoppen zu können. Sonst gerät etwas aus dem Gleichgewicht und diese Gleichung könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Es geht darum, dass sich die Alltagsdinge nicht verselbstständigen, allen Raum, alle Zeit, alle Kraft einnehmen und so das, was Jesus mit dir machen will, was er in deinem Leben vorhat, ersticken. Das soll nicht der Fall sein. Die Bibel begründet auch, warum. In 1. Timotheus 6 fragt Paulus, was haben wir in die Welt hineingebracht? Die Antwort lautet, nichts. Dann fragt er, was werden wir aus der Welt mitnehmen? Die Antwort lautet, nichts. Wenn wir also komplett mit den Alltagsdingen beschäftigt sind, den Alltag zu gestalten, Job, Ausbildung, Beruf, Geld, einkaufen und, sind wir irgendwann die ärmsten Menschen überhaupt, denn wir werden nichts mitnehmen können. Wir müssen alles loslassen. Das ist nicht jetzt irgendwie skeptisch, sondern einfach nur die Realität. Lasst uns nicht unrealistisch leben. So als würde es hier für die Ewigkeit weitergehen. Wir sind vergänglich, wir sind sterblich. Die Ewigkeit, das ewige Leben, kann uns nur Jesus bringen und anbieten. Darum fragt er, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt seine Seele verliert? Womit will er sie denn zurückkaufen? Womit? Es gibt nichts, womit man sie zurückkaufen könnte. Es gibt nichts, diesen Schritt rückgängig zu machen. Wenn wir nur die Dinge dieses Alltags haben, die Alltagsdinge, die Dinge dieser Welt, stehen wir irgendwann dumm, arm da. Denn wir können nichts mitnehmen. Wir werden alles loslassen müssen. Außerdem können wir sehr, sehr schnell, schneller als wir denken, in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Alltagsdinge, unseren Lebensunterhalt einfach so zu bestreiten. Wo wir nicht mehr in der Lage sind, weit vorauszuplanen und schon jetzt für die Rente alles klar zu haben. Es kommt immer wieder zu unvorhergesehenen Dingen. Krisen, Katastrophen, Krankheit und. Und was dann? Was dann? Jesus sagt, dann kommt es auf ihn an. Dann kommt es darauf an, dass wir ihn im Zentrum unseres Lebens haben. Denn er sagt, er wird uns alles geben, was wir brauchen. Sorgt euch zuerst, also nicht ausschließlich, ne, sondern zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Darum, dass ihr mit ihm lebt, er Raum in eurem Leben habt. Tut zuerst, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Und dann kann man auch einfach mal von Tag zu Tag leben, weil er versorgt. Sagt er hier in Vers 34, quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Warum sind wir oft zu 100% mit Dingen beschäftigt, die wir alle verlieren und loslassen müssen? Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Wir werden nichts aus dieser Welt mitnehmen. Wenn wir dann auch nur unsere Seele verloren haben, vor Gott nicht bestehen können, nicht fähig sind, ewig zu leben, sondern verloren bleiben, dann sind wir wirklich komplett am Ende. Dann sind wir die ärmsten Menschen überhaupt. Dann sind wir die größten Verlierer überhaupt und das für ewig, für die Unendlichkeit. Bei Judas war das der Fall. Sah sehr fromm aus bei ihm, war ein Jünger Jesu. Aber in Wahrheit hat er ganz andere Ziele verfolgt. Am Schluss hat er Jesus verraten und als ihm bewusst war, was läuft, hat er sich einen Strick genommen und sich erhängt. 1. Timotheus 6, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Viele Menschen haben sich damit schon unsagbare Qualen bereitet. Lest mal das nach, 1. Timotheus Kapitel 6. Jetzt haben wir das Gleichnis gesehen. Wir haben dreimal gesehen, dass Jesus sagt, seine Botschaft wird ausgesät, sie wird verbreitet und dreimal ist nichts dabei entstanden. Dreimal ist Murks rausgekommen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo mal etwas Gutes entsteht. Wo Frucht entsteht. Wird auch mal Zeit, ne? Jesus sagt, andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60, wieder andere 30. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Im Klartext, in der Erklärung, geht es wieder um Menschen. Bei anderen Menschen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören und verstehen die Botschaft und sie bringen dann auch Frucht. Manche 100-fach, andere 60-fach, wieder andere 30-fach. Also die Botschaft, der Samen, der verbreitet wird, ist das Wort Gottes, das Evangelium, die Botschaft von Jesus. Und der Boden sind die Menschen, die Herzen der Menschen, auf die die Botschaft trifft. Und hier fällt sie nun auf guten Boden, auf Menschen, die nicht schon von vornherein von der geistlichen Welt komplett blockiert sind, haben wir letzten Sonntag gehört. Sie trifft nicht auf Menschen, die vollkommen unbeständig sind und deswegen auch nichts entsteht. Haben wir letztes Mal auch gehört in der Predigt. Und sie trifft hier nicht auf Menschen, die letztlich sich in den Alltagssorgen verlieren und wieder alles ersticken. Das haben wir gerade gehört. Nein, jetzt trifft die Botschaft endlich auf Menschen, in denen sie aufgehen kann, in denen sie Frucht bringen kann, in denen sie eine andere Perspektive für das Leben geben. Eine ewige Perspektive. Eine Perspektive für die Unendlichkeit. Darum geht es, wenn die Botschaft Jesu in uns eindringt, in uns aufgeht, unser Leben bestimmt, dann haben wir das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr euch zu Jesus Christus bekennt, weil ihr an ihn glaubt. 1. Johannes 5, Vers 13. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten unter euch schon mal was gesät oder gepflanzt haben. Manche mehr, manche weniger, manche haben ja richtig grüne Daumen und sind hier voll im Garten zugange, andere nicht so. Aber ich denke, wir alle wissen, wenn man hinterher mal guckt, wenn die Frucht oder die Pflanze aufgegangen ist, ist das Samenkorn weg. Es ist nicht mehr da. Es hat sich aufgelöst. Es hat sich komplett hingegeben, damit eine neue Pflanze entstehen kann. Vielleicht war einmal bei euch schon mal, einer von euch oder eine von euch schon mal bei der Kartoffelernte dabei. Ich war früher immer dabei, zu Hause hatten wir Landwirtschaft. Und da hat man manchmal die Steckkartoffel, die Setzkartoffel, also die man am Anfang in den Boden gesteckt hat, mit der man gesät hat, noch sehen können, wenn man geerntet hat. Die war dann oft total in sich zusammengefallen, ganz matschig, wabrig, dünn und wurde nur noch von der Schale zusammengehalten. Also die Saatkartoffel hat sich komplett verausgabt, komplett gegeben, damit eine neue Kartoffelpflanze, neue Früchte entstehen können. Und genauso das, genau dasselbe setzt Jesus voraus. Er sagt, Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel, viel Frucht. Und mit diesem Weizenkorn, in Johannes hier, meint Jesus sich selbst. Er hat sich gegeben. Er hat sich geopfert, damit Neues entstehen kann. Er ging in den Tod, damit wir ewig leben können. Er ist dieses Samenkorn, dieser Same, der sich vollkommen hingab, damit in unserem Leben neue Frucht, etwas Neues entstehen kann, ein Leben mit einer anderen, ewigen, unendlichen Perspektive. Das ist das Jesus-Prinzip und das ist das genaue Gegenteil vom Judas-Prinzip. Bist du bereit, die Botschaft Jesu in dein Herz zu lassen? Damit ist gemeint, sie in deinen Kopf zu lassen, in dein Wesen, in deine Persönlichkeit, dein Charakter, deine Identität. Der biblische Begriff Herz meint das alles. Bist du bereit dazu, deinem Leben eine andere Prämisse zu verleihen? Gestehst du Jesus zu, dass er das tut? Bist du bereit, dass er in dir alles wirkt, das geschieht, was er hier sagt? Dass du dich zuerst und darum kümmerst, was ihm wichtig ist? Um seine Herrschaft, seine Dinge, seine Zielsetzung, seine Ideale. Um dann zu erleben, dass er dir alles andere, was du brauchst, gibst. Bist du bereit, dir einen neuen Fokus, eine neue Priorisierung geben zu lassen? Die können wir nicht selbst machen, sondern es geht nur, wenn wir Jesus in uns hineinlassen. Ihm die Kontrolle übergeben und ihm sagen, bestimm du von jetzt an mein Leben. Bestimm du die Zielsetzung, Prämissen, Ideale, Wertvorstellungen und. Dann wirst du erleben, wie in dir ein Prozess beginnt, in dem du anders siehst, die Dinge anders siehst, anders bewertest, anders entscheidest. Dann wirst du erleben, wie Jesus in deinem Leben präsent ist und dich fühlt. Und das macht er nicht von oben herab. Er hat sich selbst gegeben als Samenkorn. Er hat sich voll hingegeben, hat sich auslöschen lassen, damit wir ewiges Leben haben können. So wie sich ein Samenkorn auslöschen lässt, damit etwas Neues entsteht. Er war bereit, seine Wünsche, seine Karriere für dich hinten anzustellen. Er war bereit, als Sohn Gottes ein menschliches Baby zu werden. Er, der Erfinder des Lebens, wurde ein sterblicher Mensch. Der Schöpfer wurde Geschöpf. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um dich zum Sohn oder zur Tochter Gottes zu machen. Er, der Unsterbliche, wurde sterblich, um dich, uns, mich unsterblich zu machen, um dafür zu sorgen, dass wir das ewige Leben haben und schon jetzt in diesem Leben in Übereinstimmung mit ihm und somit in Übereinstimmung mit der Ewigkeit leben können. Wer oder was in deinem Leben oder Alltag kann das? Wer kann das sagen? Wer kann es dir anbieten? Welcher Mensch kann das? Welche Beziehung? Welche Tätigkeit? Welches Projekt? Welche Dienstleistung, die du anbietest? Welches Produkt, das du herstellst? Wer? Was kann das leisten? Wer kann so ein Angebot machen? Nichts und niemand. Wir wären doch schön blöd, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen würden, wenn wir doch alles andere, was wir tun und leisten, zurücklassen und verlieren werden. Wir kamen nackt in diese Welt. Wir haben nichts hineingenommen, nichts mitgebracht und wir werden nichts mit hinausnehmen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Ewigkeit, die Unendlichkeit, das ewige Leben zu haben. Er möchte dich zu einem Sämann machen, zu einer Säfrau. Er möchte mit dir seine Botschaft verbreiten, durch dich. Er möchte durch dich sorgen, dass Menschen die Unsterblichkeit, die Unendlichkeit, die Ewigkeit erreichen. Gibt es irgendwas Größeres? Kann da irgendwas mithalten? Warum hat das dann so wenig Priorität in deinem Leben? Warum sind wir komplett mit Dingen beschäftigt, die nicht durchtragen, die wir alle verlieren werden? Das ist irgendwie nicht logisch. So, wie kann man jetzt testen, ob die Priorität in meinem Leben stimmt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit nenne ich mal den Nachruf-Selbstcheck. Also stell dir vor, schreibt jemand den Nachruf für dich oder bei der Trauerfeier wird ein Nachruf gehalten, wird gesagt, wer du so bist und warst. Was würde heute über dich gesagt werden? Was würden die Leute sagen, das hat ihn oder sie ausgemacht? Daran kannst du ablesen, was momentan Fokus, Mittelpunkt und Priorität in deinem Leben hat. Für die jüngere Generation kann man dann einfach mal den Bio- oder Profilcheck machen. Irgendwie bei Social Media, bei Instagram oder so. Wenn jemand dein Profil sieht, wie du dich beschreibst, wenn jemand deine Beiträge sieht, was sieht er? Nach welchem Fokus? Nach welchen Prämissen und Prinzipien lebst du? Was ist offenbar das Wichtigste in deinem Leben? Ein Social Media Profil zeigt das sofort. Schau dein eigenes Profil mal auf diesem Hintergrund an und frag dich, Sind das die Prämissen, die wirklich sinnvoll sind, nützlich sind, die tragen? Was davon bringt dir die Ewigkeit, das ewige Leben? Und was davon wirst du verlieren und zurücklassen müssen? Mach mal diesen Selbstcheck. Der kann sehr hilfreich sein. Warum werden Menschen zum Judas? Weil sie komplett von den Dingen und Maßstäben dieser Welt bestimmt sind. Weil sie nichts anderes haben. Weil diese Menschen letztlich dann nur sich selbst dienen, um immer mehr von den Dingen dieser Welt zu haben. Um mehr zu haben als der andere. Um auf diese Art irgendwie die Erfüllung zu bekommen und etwas Besonderes zu sein. Das kann sehr fromm aussehen, wie bei Judas. Aber es ist dennoch pure Scheinheiligkeit. Jesus sieht dein Herz. Er möchte dein Herz. Dafür hat er seines für dich gegeben. Ich wünsche dir alles an Mut und Kraft, um in deinem Leben die richtige Prioritätensetzung zu haben. Amen.